Vielen Dank, Anne. Und ja, willkommen zu einem Wahlabend, der es in sich hat. Denn künftig können mehr Europa-Gegner als je zuvor hier im Europäischen Parlament in Brüssel sitzen. Wir stehen hier mitten im Parlament, unmittelbar vor dem Plenarsaal, vor dem sich normalerweise Hunderte von Abgeordneten tummeln. Aber jetzt warten hier mehr als 1200 Journalisten darauf, dass die Spitzenkandidaten kommen und hier im Plenarsaal die Ergebnisse kommentieren werden. Vorher wollen wir aber erst mal wissen, wie die 427 Millionen Europäer abgestimmt haben und gehen dafür zu Jörg Schönborn in unserem Wahlstudio. Da ist er schon. Jörg, wir haben schon gehört, wie Frankreich und Österreich gewählt hat. Nun sind wir sehr gespannt auf Italien. Gibt es da was Neues?
Ja, gerade auf meinem Schirm aufgetaucht. Dort erwarten wir ja im Vergleich zur letzten Europawahl die wesentlichen Veränderungen. Und das sind ganz frisch die Trendzahlen aus Italien. Ich höre viele Menschen auf meinem Ohr, aber nehme mal an, dass wir noch auf Sendung sind. Die Demokratische Partei, die dem sozialistischen Lager angehört, verliert 20 Punkte und hat noch 20%. Die Fünf-Sterne-Bewegung mit leichten Gewinnen, die Regierungspartei bei 23%. Die Forza Italia, früher mal die Partei von Silvio Berlusconi, geht auf 10% zurück. Sie gehört zu den europäischen Volksparteien. Die Lega, die Partei von Innenminister Salvini, ist der Gewinner. 23 Punkte, 29%. Dann gibt es noch die Brüder Italien mit 6% und andere Parteien. Aber die entscheidende Nachricht sind eben diese Zugewinne gegenüber der letzten Wahl für die Lega. Und das wird sehr wahrscheinlich im gesamten Europäischen Parlament die größte politische Einzelveränderung zugunsten Salvinis neuer Allianz sein.
Hat sich in der Zwischenzeit aus Deutschland was Neues getan?
Wir haben natürlich eine aktuelle Hochrechnung vorbereitet, die zeige ich gerne. Die CDU mit starken Verlusten 22,4, die CSU mit leichten Gewinnen 6,3, die SPD mit einem Desaster 15,6, Grüne 20,7, Linke 5,4, AfD 10,8 und die FDP mit 5,4%. Außerdem dann noch eine Reihe kleinerer Parteien, die jeweils mit ein oder zwei Mandaten im Europäischen Parlament vertreten sein werden. Das Entscheidende und wirklich Spannende an dieser Wahl ist, dass sich das Wahlverhalten bei den Jüngeren und Älteren noch nie so unterschieden hat wie hier. Die Grafik sieht auf den ersten Blick kompliziert aus. Ich decke mal einen Teil ab. Das, was Sie jetzt sehen, sind die Wahlergebnisse aller Wählerinnen und Wähler unter 60. Und bei den unter 60-Jährigen sind die Grünen stärkste Partei vor der Union. Nur wenn man die über 60-Jährigen betrachtet, gibt es noch einen deutlichen Vorsprung der Union. Und das andere große Thema sind eben die Verluste für die SPD, ihr schlechtestes Ergebnis in der bundesdeutschen Wahlgeschichte. Und da will ich auch einfach nur einen Erklärungsansatz liefern. Ja, Klima- und Umweltschutz war ein großes Thema, wo die SPD aus Sicht der Wähler nichts zu bieten hat. Aber das Gesamturteil über die deutschen Parteien sieht so aus. Welche Partei hat die besten Antworten auf die Fragen der Zukunft? Da gibt es für Union und Grüne, naja, mäßige Werte, aber ganze 7% sagen, die SPD ist da die Partei der Zukunft. Ich glaube, da ist wirklich politischer Wiederaufbau erforderlich.
Und was heißt das nun für Europa insgesamt? Jörg, kannst du mich noch hören?
Nein, noch mal bitte, Karin.
Die Frage war, ob das, was das für Europa insgesamt heißt.
Ja, okay, sorry. Ich hatte auf dem Ohr wieder andere Töne. Aber ja, wir blicken auf das Europäische Parlament insgesamt, wo ja jetzt Hochrechnungen aus vielen Ländern eingegangen sind. Wir sehen, dass die großen Parteifamilien EVP und Sozialisten jeweils etwa 40 Mandate verloren haben. Gewinne bei Liberalen und Grünen. Gewinne im rechten Spektrum, das von national bis fast rechtsextrem reicht, hier bei EFDD und ENF. Und wenn man die neuen Kräfteverhältnisse im Europäischen Parlament einordnen will, dann muss man die Ankündigungen der Parteien, Fraktionen zu wechseln oder neue Fraktionen zu bilden, mit berücksichtigen. Und dann ergibt sich dieses Bild, das unterscheidet sich hier nicht. Diese beiden Parteien werden miteinander zum ersten Mal seit 40 Jahren nicht mehr die Mehrheit haben. Die Liberalen gewinnen deutlich, weil sie unter anderem die Partei En Marche aus Frankreich aufnehmen, sind stärker damit als die neue Allianz, die Matteo Salvini gründen will, wo auch die AfD mit drin ist, mit 73 Mandaten. Aber insgesamt gibt es hier im rechten Bereich eben auch Gewinne von um die 40 Mandate. Vielleicht ein Schlusssatz noch. Es gibt keinen Trend bei dieser Europawahl. Wir haben 28 nationale Wahlen. Die Volksparteien haben teilweise krachend verloren. Aber was die Sozialisten, Sozialdemokraten angeht, in Holland, in Dänemark eben auch gewonnen. Die Christdemokraten in Griechenland oder in Irland. Also jedes Land hat da seine eigene Wahlgeschichte heute geschrieben.
Vielen Dank, Jörg Schönborn. Und über diese Ergebnisse möchte ich jetzt sprechen. Gerade war er noch in Berlin, jetzt ist er hier im Europäischen Parlament. Der Spitzenkandidat der EVP, Manfred Weber, ist bei mir. Er möchte als erster Deutscher seit mehr als 50 Jahren Kommissionspräsident werden. Guten Abend, Herr Weber.
Guten Abend, Frau Moos.
Schlechtestes Ergebnis in Deutschland der Union. Schlechtestes Ergebnis der EVP in Europa. Ist der Traum vom Kommissionspräsidenten schon ein bisschen geplatzt?
Ja, die Volksparteien sind unter Druck, das spüren wir. In Deutschland, aber auch in Frankreich, wo die Sozialisten es ganz schwer hatten, überhaupt wieder ins Parlament zu kommen. Wir sind da mit dieser Idee der großen Volkspartei, die Themen ausgleicht, unter Druck. Nichtsdestotrotz ist die Europäische Volkspartei die stärkste Fraktion nach den jetzigen Zahlen im Europäischen Parlament. Und wir wollen Stabilität gewährleisten. Und das heißt, meine ausgestreckte Hand geht jetzt an all diejenigen, die gemeinsam für ein geeintes Europa stehen, die dieses Projekt weiterentwickeln wollen. Ich möchte Partnerschaften aufbauen. Aber die Führungsfrage ist auch klar, dass die Europäische Volkspartei eben als stärkste Fraktion auch das Mandat der Wähler hat.
Aber warum konnten Sie nicht zünden? Wir haben in einer Umfrage von Infratest DIMAP die Zahlen bekommen, dass nur 15% der Deutschen Sie für den richtigen Kandidaten halten. Und jetzt haben wir gerade auch in der Grafik gesehen bei Jörg Schönborn, dass vor allem die jungen Wähler von der Union gar nicht gezogen werden, obwohl sie wahnsinnig viel Werbung und Social Media gemacht haben. Woran liegt das?
Ja, das Bild ist ja gemischt, wie Sie auch in dem Vorbericht ja deutlich gemacht haben. Wir haben Parteien in Europa der Christdemokratie, die stark abgeschnitten haben. Ich schaue nach Österreich, wo auch ich stark im Wahlkampf aktiv war, ein starkes Ergebnis bekommen. Ich freue mich persönlich auch über das bayerische Ergebnis. Da sind wir sehr, sehr gut unterwegs. Dort, wo die Leute mich noch besser kennen, passen die Zahlen auch. Insofern, wir haben gemeinsam Wahlkampf gemacht, wir haben gemeinsam gekämpft. Jetzt haben wir ein Ergebnis, das uns nicht freut, aber das zumindest auch in Deutschland zum Ausdruck bringt, dass wir stärkste Fraktion, stärkste Partei sind. Und daraus leiten wir den Führungsanspruch ab.
Am Ende wird es darauf ankommen, ob Angela Merkel Sie bei den Staats- und Regierungschefs schon am kommenden Dienstag hier in Brüssel wird durchsetzen können. Sie hat sehr zögerlich Sie unterstützt am Anfang. Haben Sie Ihr Wort, dass Sie Sie bei diesem ganzen EU-Postengeschacher nicht wird fallen lassen?
Ja, Angela Merkel hat sich öffentlich mehrfach dazu geäußert. Erst vor kurzem in München bei unserem Abschlussveranstaltung der Europäischen Volkspartei vor den Europawahlen mit klaren Aussagen, dass sie hinter den Beschlüssen der Partei steht, dass sie mich da voll unterstützt. Aber ich sage Ihnen, das Wichtigere ist eigentlich etwas anderes, dass wir heute in Europa über 50% Wahlbeteiligung hatten, das erste Mal seit Jahrzehnten die Trendwende geschafft haben, stärkt diese Institution, das Europäische Parlament. Es ist der Ort, wo die Menschen ihre Abgeordneten entsandt haben. Und dieser Ort ist es, der auch wesentlich über das Mandat, über die Inhalte der nächsten 5 Jahre entscheiden wird und auch wesentlich darüber entscheiden wird, wer Kommissionspräsident wird. Meine Partei steht zu der Idee, dass man vor der Wahl den Menschen sagt, wer kandidiert und anschließend dann dieses Versprechen auch umsetzt. Und ich erlebe bei Sozialdemokraten und Grünen, dass sie das auch so sehen. Also wir sind entschlossen, dem Parlament mehr Gewicht zu geben. Ich möchte ein demokratisches Europa.
Mehr Europafeinde im Parlament heißt aber auch, dass Christdemokraten mit Sozialdemokraten, Liberalen und Grünen eine Art Riesenkoalition in vielen Entscheidungen werden schließen müssen. Kann dabei was rauskommen?
Ja, da muss was rauskommen und es wird auch was dabei rauskommen, weil bei diesen Parteien der Wille zum Konsens da ist. Und das muss ja zwischen Demokraten die Grundvoraussetzung sein, dass man einen Konsens suchen will. Was wir jetzt in Europa brauchen, angesichts der Tatsache, dass Rechte und auch Linke im Übrigen stärker geworden sind, was wir brauchen, ist jetzt den Willen zum Kompromiss, um eines zu erreichen, nämlich Stabilität. Das war eines meiner Hauptversprechen an die Wählerinnen und Wähler. Wir als Union wollen weiter Europa stabil führen. Es kann die Brüche auftreten, wie wir es beim Brexit erleben. Und das ist mein Angebot, auch an die anderen Parteien. Ich lade ja jetzt ein, alle anderen Parteien, dass wir uns an einen Tisch setzen und gemeinsam überlegen, wo denn die Schwerpunkte liegen. Die Grünen haben in Deutschland, aber auch in Europa insgesamt gute Wahlergebnisse eingefahren. Das heißt, dass wir in den nächsten 5 Jahren natürlich an der ökologischen Seite, bei der Klimapolitik, neue Schwerpunkte setzen müssen. Das liegt auf der Hand und ist genau das Wählervotum, das auf den Weg gegeben wird. Insofern, alle Parteien sind jetzt gefordert, sich einzubringen, sich zusammenzusetzen und gemeinsam ein ambitioniertes Europa
zu schaffen. Aber Sie brauchen eine Mehrheit gegen Ihren Konkurrenten, Franz Timmermans von den Sozialdemokraten. Der hat mehr Regierungserfahrung, der kennt die Kommission, weil er Vizepräsident war. Wie wollen Sie den ausstechen? Wie wollen Sie Mehrheiten gegen ihn sammeln?
Es wird keine Mehrheiten gegen die Sozialdemokraten geben und es gibt auch keine Mehrheiten gegen die Europäische Volkspartei.
Aber nur einer kann Präsident werden.
Wir sind zusammengebunden. Wir werden gemeinsam jetzt Verantwortung übernehmen müssen. Das ist der Wählerauftrag. Nachdem Rechte und Linke leider so stark sind, muss die Mitte Verantwortung übernehmen. Und innerhalb der Mitte ist für uns klar, dass dann die stärkste Fraktion, wie es im Landtag, Bundestag, in allen Parlamenten der Welt der Fall ist, dass dann die stärkste Fraktion auch das Recht hat, den Spitzenpositionen wahrzunehmen. Wir wollen das miteinander. Wir werden auch bei den Positionen einen fairen Ausgleich suchen müssen. Aber wir brauchen das miteinander jetzt. Also die ausgestreckte Hand der Europäischen Volkspartei ist da. Aber man muss auch respektieren, wer die größte Fraktion ist.
Vielen Dank, Manfred Weber, für den Besuch.
Ich bedanke mich.
Und wir machen weiter mit einem Blick in die europäischen Mitgliedsländer. Michael Grütz hat Reaktionen aus ganz Europa.
Jubel bei den Rechtsnationalen. Marine Le Pen erklärt sich und den Rassemblement National umgehend zum Sieger für die Europawahl in Frankreich. Die Partei hat deutlich zugelegt gegenüber der letzten Wahl und liegt zuletzt knapp vor Präsident Macrons Partei En Marche. Das Ergebnis erfüllt uns mit großer Freude und der nationale Zusammenschluss ist seinem Namen noch nie so gerecht geworden. Auch die italienische rechtsnationale Lega von Innenminister Salvini will zulegen. Sie stellte sich vor der Wahl klar gegen die EU-Institutionen und möchte mit anderen Parteien des rechten Spektrums wie der AfD im Europaparlament eine Fraktion gründen. In der soll auch die österreichische FPÖ mitmachen. Die aber haben die Wähler nach dem Ibiza-Skandal und Parteichef Strache abgestraft. Die ÖVP von Bundeskanzler Kurz wird klar bestätigt. Dennoch könnte Kurz morgen sein Amt durch ein Misstrauensvotum verlieren.
Was auch immer morgen und in den nächsten Tagen geschehen wird, wir trotzen dem Regen, wir trotzen allem anderen, was kommen wird. Wir gehen gestärkt aus diesem Sonntag heraus.
Insgesamt verlieren europaweit Christ- und Sozialdemokraten, bleiben aber größte und zweitgrößte Fraktion. Zu den Gewinnern zählen Liberale und Grüne, ohne die eine Mehrheit im Parlament kaum möglich wird. Welche Rolle ein erstarkter rechtsnationaler Block im künftigen Europaparlament spielen wird, ist noch unklar.
Ja, und an dieser Stelle wollte ich eigentlich sprechen mit dem AfD-Spitzenkandidaten Jörg Meuthen, aber leider steht die Leitung nach Berlin nicht. Dort steht er auf einer Wahlparty. Wir haben leider technische Probleme, deswegen gebe ich jetzt direkt ab zu meinem Kollegen Ingo Zamperoni ins Hamburger Tagesthemenstudio. Denn in Deutschland gab es ja auch eine Wahl, die noch lange nachhallen wird, Ingo.
Ja, vielen Dank, Karen, nach Brüssel. Auch das kleinste Bundesland Bremen hat gewählt und die Ergebnisse, die hier, die könnten weit über die Hansestadt hinaus Auswirkungen haben auf die Bundespolitik. Und daher jetzt erneut zu Jörg Schönborn in unserem Berliner Wahlstudio. In Bremen dauert die Auszählung ja offensichtlich etwas länger. Lange gab es keine Hochrechnung. Wann wird denn ein Ergebnis erwartet?
Ja, ein Ergebnis wird am Mittwoch erwartet und das hat damit zu tun, dass dies hier das Wahlbuch ist. Die Bremer haben nicht einen Wahlzettel, sondern können ihre 5 Stimmen, so wie es hier wörtlich draufsteht, verteilen, wie sie wollen. Deswegen dauert das Auszählen ein bisschen länger, aber es gibt jetzt eine erste Hochrechnung von Infratest DIMAP für die Bürgerschaftswahl in Bremen. Die verstärkt ein bisschen den Trend der Prognose. Die SPD 24,2, gut 8 Punkte Verluste. Die CDU mit 26,3, doch mit etwas größerem Abstand jetzt in der ersten Hochrechnung. Das deutet darauf hin, dass sie wohl am Ende wirklich stärkste Partei sein kann. Die Grünen 17,8, Linke 11,4, FDP 5,6, AfD 6,9 und die Bürger in Wut mit 3,1, die aber aufgrund des besonderen Bremer Wahlrechts trotzdem in die Bürgerschaft einziehen werden. Ich zeige Ihnen noch kurz, was das für die politischen Mehrheitsverhältnisse bedeutet. 2 politische Koalitionen sind ja diskutiert worden in den letzten Wochen. Und das ist zum einen, wir gehen mal eine Grafik weiter, bitte. Das ist zum einen die Jamaika-Koalition unter Führung der CDU, die nach diesen Zahlen eine knappe Mandatsmehrheit hätte. Und auf der anderen Seite die rot-rot-grüne Koalition, die eine Mehrheit hätte, die es aber, das muss man auch deutlich sagen, in einem westdeutschen Bundesland noch nicht gegeben hat. Aber ich würde nach dieser Hochrechnung sagen, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass die CDU am Ende tatsächlich zum ersten Mal in der Landesgeschichte die stärkste Kraft in Bremen sein wird.
Jörg Schönborn, vielen Dank für diese Eindrücke nach Berlin in unser Wahlstudio. Und damit kommen wir zu einer Vertreterin der großen Gewinnerpartei an diesem Abend. Maike Schäfer ist die Spitzenkandidatin der Grünen in Bremen und sie ist Hobbyimkerin. Guten Abend, Frau Schäfer.
Guten Abend.
Also aus welcher Koalition könnten Sie dann mehr Honig saugen? Aus Jamaika oder aus Rot-Grün-Rot?
Naja, wir haben immer gesagt, wir wollen ganz viel für den Klimaschutz tun. Wir brauchen eine Verkehrswende. Wir wollen eine Qualitätsoffensive in der Bildungspolitik. Und jetzt werden wir in den Sondierungsgesprächen gucken, wo wir genau diese grünen Ziele auch am besten wiederfinden. Mit der Programmatik ist es so, dass wir natürlich die größten Übereinstimmungen bei einem rot-grün-roten Bündnis haben. Allerdings haben wir eine große Differenz mit der Linken in der Finanzpolitik. Wir wollen an der Schuldenbremse festhalten. Bremen soll endlich auch Schulden tilgen. Die Linke will Neuverschuldung. Das halten wir nicht für verantwortungsvoll. Bei Jamaika ist es allerdings so, dass wir programmatisch von der FDP sehr, sehr weit entfernt sind. Gerade was den Klimaschutz, aber auch die Verkehrspolitik und Wirtschaftspolitik angeht. Und insofern müssen wir jetzt die Sondierungsgespräche abwarten, um zu gucken, wo können die Grünen wirklich am meisten Honig raussaugen.
Aber schauen wir doch mal zwei Punkte, die Sie angesprochen haben, mal genauer an. Es wäre ja ein Novum in einem westdeutschen Bundesland, rot-grün-rot. Aber glauben Sie denn, dass bei diesem Gesamtergebnis das auch wirklich dem Wählerauftrag entspräche, wenn Sie über Ihre Differenzen hinwegkämen?
Das ist ja das Kontroverse jetzt gerade in Bremen. Wenn wir uns einmal angucken, welches Bündnis hätte die größere Mehrheit, dann ist das sicherlich das rot-grün-rote Bündnis. Auf der anderen Seite muss man den Wählerwillen sicherlich auch respektieren. Und da liegt die CDU vor der SPD. Insofern werden wir alles in unsere Entscheidung dann am Ende mit reinfließen lassen müssen.
Das spräche ich dann wiederum mehr für Jamaika. Aber vorhin auf Ihrer Wahlparty, da gab es Buhrufe, als das Stichwort Jamaika fiel. Wäre eine solche Koalition mit Ihrer Basis überhaupt zu machen?
Die Koalition, die mit unserer Basis am besten funktionieren wird, das ist die, wo eben am meisten grüne Inhalte auch sich wiederfinden. Die Buhrufe gab es in der Tat, als Jamaika aufgerufen worden ist. Das hat sicherlich was mit der Differenz mit der FDP eben zu tun, wo wir wirklich meilenweit auseinander liegen. Aber damit die grüne Basis das alles mitträgt, kann es eben nur sein, indem wir wirklich ganz, ganz viele grüne Inhalte im Klimaschutz, dafür gehen ja freitags auch immer Tausende von jungen Menschen auf die Straße, auch gerade vor zwei Tagen wieder hier in Bremen. Das werden ganz wichtige Punkte sein und da müssen wir viel rausholen, damit unsere Basis das dann auch am Ende trägt.
Sie sagen es, Klimaschutz war offenbar das Thema bei dieser Europawahl. Die Regierungsparteien, die wollen das jetzt auch aufs Schild heben. Haben Sie keine Angst, dass die Sie bei kommenden Wahlen nicht mehr so leicht damit punkten lassen werden wie dieses Mal?
Erstmal freue ich mich, wenn Klimaschutz für alle Parteien dann zukünftig ein großes Thema ist. Bisher habe ich das Gefühl gehabt, das war ein urgrünes Thema. Wir haben konsequenten Klimaschutz gefordert. Das werden wir auch weiterhin tun. Wenn die anderen Parteien das allerdings auch als ihr Thema entdecken, dann freue ich mich, weil dann kann man auch endlich einen konsequenten Klimaschutz umsetzen. Und das ist das, was die Bürgerinnen und Bürger auch wirklich erwarten. Der Klimawandel ist die größte globale Herausforderung. Das betrifft dann am Ende auch alle Kommunen. Und deswegen haben wir auf Klimaschutz gesetzt. Und die Wählerinnen und Wähler erwarten jetzt auch, dass wir entsprechend handeln.
Maike Schäfer, die Spitzenkandidatin der Grünen in Bremen. Vielen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und eines kann man an diesem Wahlabend auch schon sagen, dass sich in Berlin was ändern wird. Die historischen Wahlschlappen haben die Koalitionspartner und Parteien alarmiert und ihnen aufgezeigt, dass man wohl auf die falschen Themen gesetzt hat. Jedenfalls auf solche, mit denen insbesondere bei jungen Wählern nichts zu holen war. Und bei den Sozialdemokraten werden jetzt womöglich auch Personalfragen gestellt. Marie von Mallinckrodt.
Da ist kein Halten mehr. Erste Hochrechnungen zeigen, das Ergebnis annähernd verdoppelt, die Grünen wohl zweitstärkste Kraft, weit vor der SPD. Da freut sich auch ein Eisbär.
Das ist an Sunday for Future. Das ist das Signal, was von diesem Tag ausgeht. Aus Deutschland, in Europa, in das Europäische Parlament.
Die SPD ist so tief wie noch nie bei einer bundesweiten Wahl gefallen. Eine Situation, die ganz offensichtlich schmerzlich nicht nur für die Spitzenkandidatin ist. Die SPD nur noch dritte Kraft, Trost und Erklärungen.
Ich sage Kopf hoch in Richtung SPD, denn wir nehmen diese Herausforderung an. Klimaschutz ist für viele Wählerinnen und Wähler ein wahlentscheidendes Thema gewesen.
Verhaltener Applaus bei der CDU sind es doch größere politische Kräfteverschiebungen, die der Abend heute zeigt. Die CDU immerhin noch stärkste Partei, jetzt wohl auch in Bremen. Doch auch das kann nicht über das EU-Wahlergebnis hinwegtäuschen, auch hier Ursachensuche.
Zum einen die Tatsache, dass wir ja in der Regierungsarbeit bei weitem nicht die Dynamik entwickelt haben bisher und nicht die überzeugenden Antworten gegeben haben, die die Bürgerinnen und Bürger in Deutschland erwarten.
Bei der AfD, die gerade im Osten deutlich zulegte, Freude über die Verluste bei den Regierungsparteien. Das Ergebnis für die FDP hat sich seit ihrem letzten Europawahlergebnis zwar verbessert, doch weniger stark als erhofft. Deutliche Ernüchterung bei den Linken. Der Stimmenverlust führt schnell zu grundsätzlichen Debatten.
Wer glaubt, er kann jetzt einfach so weitermachen, der hat sich getäuscht. Dieses Ergebnis muss uns alle dazu bringen, nachzudenken, wie wir es anders machen können als in der Vergangenheit. Und das steht auch jede Person in Frage.
Die einen dürften auch morgen eher im Feiermodus bleiben, während auf die anderen sehr grundsätzliche Debatten warten.
So, und jetzt klappt die Schalte nach Berlin. Auf der Berliner Wahlparty der AfD erreichen wir jetzt einen der beiden Vorsitzenden, Jörg Meuthen, beziehungsweise den Spitzenkandidaten. Guten Abend, Herr Meuthen.
Guten Abend, Herr Zamperoni.
Insgesamt hat die AfD nicht so gut abgeschnitten wie erwartet. Ist ihr Aufstieg möglicherweise jetzt vorbei?
Nein, das ist ja ganz gewiss nicht. Wenn man gegenüber der Europawahl 2014 um mehr als 50% zulegt, dann kann, glaube ich, nicht ernsthaft davon die Rede sein, dass der Aufstieg vorbei ist. Nein, nein, wir sind gewachsen um mehr als die Hälfte der Stimmen, die wir zuvor hatten. Das ist schon ein Erfolg.
Aber eben nicht so sehr, wie Sie es vielleicht ausgerechnet hatten. Aber 47%, also fast die Hälfte der AfD-Anhänger, sagen, dass sich die AfD nicht genug von den Rechtsextremen distanziert. Wieso machen Sie jetzt gemeinsame Sache mit Marine Le Pen oder dem belgischen Vlaams Belang?
Nun, von Rechtsextremisten distanzieren wir uns völlig klar. Ich habe das auf der gemeinsamen Pressekonferenz mit Matteo Salvini in Mailand am 8. April schon völlig klar gemacht. Wir werden mit rechtsextremen Parteien nicht zusammenarbeiten. Ich nenne exemplarisch die Jobbik aus Ungarn oder ich nenne die Goldene Morgenröte aus Griechenland oder ich nenne auch die deutsche NPD. Das sind Parteien, die kommen für uns nicht in Frage.
Aber der Front National, der könnte in dieser Richtung stehen.
Position.
Der Front National, der ist jetzt
also
nicht
der Front National. Der Front National oder wie es heute heißt Rassemblement National wird dazugehören. Das ist aus unserer Sicht aber eindeutig keine rechtsextreme Partei.
Okay, aber wofür steht diese neue Allianz? Ihr größtes Zugpferd, Italiens Lega mit Innenminister Salvini, die will noch mehr Schulden machen und dass die EU und somit auch der deutsche Steuerzahler für italienische Schulden beispielsweise mithaftet. Finden Sie das gut?
Schauen Sie, wenn sich verschiedene Parteien aus verschiedenen Ländern zu einer Fraktion zusammenfinden, dann wird es in Einzelbereichen immer unterschiedliche Positionen geben. Das Wichtige ist, dass wir ein gemeinsames großes Ziel haben. Und dieses Ziel heißt, die immer weitere Vergemeinschaftung in der Europäischen Union aufzuhalten. Wir haben eine Vergemeinschaftung der Haushalts- und Finanzpolitik. Wir erleben eine Vergemeinschaftung der Verteidigungspolitik, jedenfalls dann, wenn man Herrn Macron folgt. Da soll vergemeinschaftet werden die Sozialpolitik, die Arbeitsmarktpolitik. Und das Ganze mündet dann in einer schrittweisen Abschaffung der Nationalstaaten. Wir sagen, wir stehen für ein Europa der Vaterländer. Die anderen wollen die Vereinigten Staaten von Europa und wollen sukzessive, offen oder verdeckt, die Nationalstaaten abschaffen. Wir stehen dafür, die Uridee der Europäischen Union, wie de Gaulle sie einmal hatte, souveräne Nationalstaaten, die in internationalen Angelegenheiten zusammenarbeiten. Das ist das Bild, das wir haben. Dafür treten wir ein. Und damit stehen wir tatsächlich in Deutschland solitär da, weil alle anderen wollen immer weiter vergemeinschaften.
Ja, das könnte ja aus Italien mal kommen, eine Vergemeinschaftung der Schulden. Aber nehmen wir mal ein anderes Thema. In der für Sie so wichtigen Flüchtlingspolitik ziehen Sie auch nicht an einem Strang. Ihre politischen Freunde in Italien verlangen, dass die europäischen Partner da auch Flüchtlinge abnehmen. Das wollen Sie aber nicht.
Schauen Sie, was Matteo Salvini da in Italien macht, ist vor allen Dingen, er lässt keine weiteren mehr auf illegale Art und Weise hinein. Die haben einen Rückgang von 95%, seit Matteo Salvini dort Innenminister ist. Und in dem Maße, wie die Zahlen der illegalen Migration sinken, löst sich auch die Verteilungsproblematik auf. Es ist völlig legitim, dass diejenigen, die überbelastet sind, angesichts der viel zu hohen Zahl an illegaler Migration, die wir haben, dass die fordern eine gerechte Verteilung. Aber die Verteilungsproblematik ist nicht der Punkt. Der Punkt ist der, dass wir dieser illegalen Migration definitiv einen entschlossenen Riegel vorsetzen müssen. Dafür steht die Lega, dafür steht der Rassemblement, dafür steht die AfD, dafür stehen die FPÖ und all die vielen Partner, die wir finden. Und glauben Sie mir, wir haben da ein bärenstarkes Bündnis, das sich gerade zusammenfindet. Ich selbst habe daran ein Dreivierteljahr mit meinen Kollegen in Brüssel gearbeitet. Da kommt was auf die anderen zu, weil wir wollen diesen Politikwechsel und an dem werden wir im Europäischen Parlament engagiert arbeiten.
Sagt der Spitzenkandidat der AfD. Vielen Dank für das Gespräch, Jörg Meuthen. Und den Ausgang der Europawahlen und der Bürgerschaftswahlen in Bremen kommentiert jetzt Reinhard Becker vom Südwestrundfunk.
Europa hat heute gewonnen, die europäische Idee lebt. Vielleicht war es ja dieses Gerede von der Schicksalswahl. Vielleicht waren es ja auch die Schüler, die jeden Freitag demonstriert haben. Was auch immer für die Wahlentscheidung ausschlaggebend war, erfreulich ist an diesem Abend in jedem Fall, die Wahlbeteiligung ist kräftig gestiegen, der vielfach befürchtete Rechtsruck ausgeblieben. Ganz offensichtlich ist Europa populärer, als viele Schwarzmaler dachten, allerdings mit Ausnahmen. Dass in Frankreich die nationale Sammlungsbewegung von Marine Le Pen so stark geworden ist, ist bitter und auch das Ergebnis der Lega in Italien schmerzt. Gewonnen haben aber heute die Menschen, die weder Nationalisten noch Grenzen wollen und die bereit sind, europäische Kompromisse mitzutragen. Der heutige Abend hat aber auch gezeigt, dass der Überlebenskampf der etablierten Parteien hierzulande längst begonnen hat. Um Union und SPD muss man sich ernsthaft sorgen. Bei ihnen ist die Luft raus. Immer mehr Wähler wenden sich ab, organisieren sich neu oder finden eine politische Heimat bei basisdemokratischen Protestaktionen. Fridays for Future lässt grüßen. Wenn in den Parteizentralen von CDU und SPD der Weckruf der Wähler nicht bald gehört wird, ist ihr Weg in die Bedeutungslosigkeit vorgezeichnet. Die Grünen machen vor, wie es besser geht. Sie verdanken ihren Erfolg der Opposition und einer klaren thematischen Positionierung. Klima und Umwelt sind Zukunftsthemen, damit punktet man nicht nur bei Jüngeren. Und wer weiß, vielleicht wäre ein grüner Kanzler ja gar nicht so schlecht für unsere Zukunft.
Reinhard Becker kommentierte. Ja, und dann fehlt am Ende der Sendung nur noch eine Hochrechnung. Sven Plöger, wie starten wir denn wettermäßig in die neue Woche?
Ja, so ein bisschen durchwachsen mit ein paar Schauern, Ingo. Und ich habe auch noch mal ein paar Zusatzzahlen für Bremen. Man sieht's, Mittwoch haben wir eine 16. Das sind dann die Höchsttemperaturen. Und Anfang Juni geht's hoch mit den Werten. Morgen überquert uns von Norden kommend eine Front. Da gibt's ein paar Schauer, am Alpenrand kurze Gewitter. Von Norden wird später freundlicher. Und die Temperaturen, die erreichen dann Höchstwerte. Sie sehen's hier von meistens 18 bis 23, in der Lausitz 24 Grad. Und die Aussichten, die zeigen folgendes Bild. Am Dienstag vor allen Dingen im Süden viel Regen, nur 13 Grad. Hier auch am Mittwoch, so sonst allerdings, gibt es durchaus mal sonnige Abschnitte bei knapp 20 Grad. Damit wünsche ich einen guten Start in die neue Woche.
Ebenfalls, Sven Plöger, vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen an diesem spannenden Wahlabend. Hier im Ersten geht jetzt direkt weiter mit einer Sondersendung über die heutigen Ereignisse mit vielen weiteren Berichten und Analysen zu den Wahlen in Europa und auch in Bremen. Und dazu gehen wir jetzt direkt ab an Ellen Inni in unserem Wahlstudio in Berlin.